Die EduCouch, der Podcast zu digitalen Bildungsthemen. Hallo zusammen, willkommen zurück auf der EduCouch. Wie immer geht's bei uns um Digitalisierung und Bildung. Heute mit einem Heimspiel für uns. Thema ist das Embo-Geschichte und die Schule der Zukunft. Florian Sochazzi, der Geschäftsführer der Cornelsen Embock GmbH, ist maßgeblich daran beteiligt, dass das Embock Geschichte heute dort steht, wo es ist. Er zieht im Gespräch Bilanz übers Produkt und auch die deutsche Bildungslandschaft. Wir sprechen über den Innovationswillen an Schulen im Wandel der Zeiten, warum Geschichtsunterricht so wichtig ist und loten die Zukunft des Lernens zwischen VR und KI aus. Und falls ihr wissen wollt, wie Florian Sochazzi die Bildungspolitik in Deutschland zwischen Angst und Euphorie einordnet, solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Noch kurz zur Info. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für Digitales Lernen. In dieser Ausgabe mit freundlicher Unterstützung der Cornelsen Embock GmbH. Das Interview führte diesmal Benjamin Heinz. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Ich sitze hier mit Florian Sochazzi, dem Geschäftsführer von Cornelsen Embock. Und jetzt fangen wir mal ganz doof. Was machst du denn bei der Cornelsen Embock GmbH als Geschäftsführer?
Naja, als Geschäftsführer macht man in erster Linie natürlich mal ganz viel Verwaltung. Und wenn ich mit Verwaltung fertig bin, versuche ich tatsächlich möglichst innovative Bildungslösungen für einen digitalen Markt zu entwickeln. Das heißt, wir überlegen uns, wo können wir tatsächlich neue spannende Dinge mit neuen digitalen Lösungen erreichen. Und das ist das, was wir hier so machen. Und das versuchen wir im Kleinen, das versuchen wir aber auch im großen Cornelsen Verlag, um da auch die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.
Einer unserer Produkte ist ja das Embock Geschichte, was es ja auch ab jetzt, ab September zur kostenfreien Erprobung gibt. Kannst du das Embock Geschichte in 3 Sätzen vorstellen?
In 3 Sätzen, ich werde es versuchen. Das Embock Geschichte ist in erster Linie didaktisch neu konzipiert. Das heißt, wir haben versucht, neue Inhalte mit neuen Methoden zu entwickeln. Das Embock Geschichte ist hoffentlich sehr nutzerfreundlich für ein digitales Schulbuch. Und das Embock Geschichte ist ein multimediales Schulbuch. Das heißt, alle Inhalte und Medien sind an den richtigen Stellen auch schon integriert. Und ich spare mir eine Menge Arbeit als Lehrer, wenn ich dieses Material verwenden kann.
Das Embock gibt es ja jetzt schon seit August 2016. Das heißt, hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Wie fällt denn deine Bilanz fürs Embock-Geschichte aus? Was ist in den letzten 3 Jahren das so die größte Nutzerfeedback gewesen? Was habt ihr zurückgemeldet bekommen zum Embock-Geschichte?
Also erstmal vielleicht die Entwicklung des Embock-Geschichte. So als Lizenzprodukt hat ja eine ziemlich eine wilde Achterbahnfahrt hinter sich. Es wurde als ganz kleines Nischenprodukt von einem kleinen Startup entwickelt, wurde dann von einem großen Konzern gekauft und wird jetzt in diesem Konzern weiterentwickelt und irgendwann integriert. Das heißt, es sind ganz unterschiedliche Lebensphasen eines solchen Produkts. Aber das Nutzerfeedback kann man vielleicht auch so sagen, am Anfang war es den Leuten ein Stück zu innovativ. Also sie hatten eher Probleme damit, sich in so ein digitales Schulbuch reinzudenken. Heute ist es eher so, dass Nutzer auch in der Schule natürlich schneller und mehr Innovation möchten. Das ist so das, was wir sehen. Also können wir da noch eine Lehrer-Schüler-Verbindung einbauen? Kann ich mein Material selber neu sortieren, etc., etc.? Also eher, wir wünschen uns schneller und mehr Innovation als uns, oh, das geht uns eigentlich zu schnell. Das wäre so eine Grundlagengeschichte.
Das Embock ist ja jetzt bis Juli 2019 freigegeben worden zur kostenlosen Erprobung. Wie kam es zu diesem Schritt?
Wir wollten sicher gehen, dass wenn wir tatsächlich dieses Produkt großflächig verkaufen wollen, dass wir tatsächlich das bestmögliche Produkt verkaufen. Und es gibt einfach noch sehr, sehr wenig gesicherte Erfahrungserkenntnisse zum Umgang mit digitalen Schulbüchern. Und unsere Überlegung war, wenn wir es kostenfrei schalten, dann werden wir maximal viel User-Feedback dafür bekommen. Und die Währung, die wir gerade sozusagen ganz nach vorne stellen, ist User-Feedback, auf Grundlage dessen wir dann das Produkt maximal viel besser machen wollen.
Wie wird denn dieses Feedback eingeholt und wie wird die Erprobung begleitet?
Das ist eine sehr gute Frage, die gebe ich direkt an dich zurück, weil du dafür quasi auch zuständig bist.
Habe ich auch mitentwickelt.
Ja, bitte.
Genau.
Da bist du der Experte.
Wir wollen natürlich auch den bestmöglichen Service für die Lehrer bieten. Das heißt, die Erprobung wird auch begleitet mit einem Erprobungs-Newsletter. Das heißt, wir werden in bestimmten Abständen das Feedback einholen von den Lehrern und dann Hilfestellungen bieten und Tutorials anbieten und Skype-Webinare und Skype-Sprechstunden. Das heißt, wir wollen wirklich auch die Lehrer fragen, gibt es irgendwie Verbesserungspotenzial oder gibt es irgendwelche Hilfen, die wir anbieten können? Das wollen wir dann auch in den Newsletter verarbeiten.
Genau. Das Ganze so unnervig wie möglich, nehme ich an.
Genau, natürlich nicht aufdringlich. Genau.
Hatte ich vermutet.
Genau, du hast schon gesagt, das MBOK-Thema wird auch weiterentwickelt oder das digitale Lernen wird auch bei Cornelsen MBOK weiterentwickelt. Auf was dürfen wir uns beim Thema MBOKs noch freuen? Welche Pfeile haben wir da noch im Köcher?
Ich werde jetzt gar nicht ganz konkret werden, sondern das eher in so Metathemen beantworten. Digitale Schulbücher werden mit Sicherheit in Zukunft kommunikativer werden. Sie werden mehr Möglichkeiten zur Individualisierung und Differenzierung haben. Sie werden mit Sicherheit mehr Möglichkeiten haben, dass auch Abläufe im Unterricht deutlich effizienter gestaltet werden können, bis hin zu Machine Learning, wo wir Aufgaben als Lehrer auch abgenommen werden können. Das Schulbuch wird sich auf allen Ebenen weiterentwickeln müssen.
Das ist ja auch eigentlich gleich die nächste Rampe für die nächste Frage. Die Schule der Zukunft, wie stellst du dir die vor? Vielleicht mal einmal so mittelfristig und einmal komplett langfristig. Einmal so vielleicht 2022 und einmal 2030.
Ja, langfristig würde ich noch weiter nach hinten schieben. Sagen wir mal 2040 oder 50 oder so irgendwas. Mittelfristig werden Dinge sich mehr auf die digitale Zukunft ausrichten müssen. Also wir wissen heute, dass das Auswendiglernen von Inhalten, und ich überspitze hier ganz bewusst, nicht die Zukunft dessen sein kann, weil unverbundene Informationsstücke kaum mehr irgendeinen Wert haben. Wir wissen, dass die Kompetenzen der Zukunft andere sein werden. Es geht um Kreativität und Kommunikation und kritisches Denken und Kollaboration. Und diese Inhalte werden, oder diese Methoden, dieses Denken wird natürlich auch schneller in diesen Unterricht Einzug halten müssen. Sicherlich verbunden auch mit digitalen Hilfsmitteln. Ich glaube, dass eine Schule wirklich der Zukunft sich nahezu von allen Dingen lösen werden muss, die wir heute als Schule definieren. Feste Räume mit festen Klassenstufen, in festen Fächern organisiert, mit einem Lehrer, der Inhalt gibt, all das kann ich mir für die Zukunft nicht mehr vorstellen, weil es nicht mehr auf die Welt vorbereiten wird, vor der wir stehen.
Kannst du das so technologisch ein bisschen oder konkret machen, was da kommen könnte?
Naja, das sind verschiedene Ansätze, die man sehen kann. Ich glaube persönlich, dass sehr viele Dinge auch in Bildung zum Beispiel in virtueller Realität stattfinden werden. Wie man das dann kombiniert mit echten Räumen, echter Präsenz und tatsächlich in Personam durchgeführter sozialer Interaktion, das wird die Zukunft zeigen, aber es wird mehr Interaktion geben müssen, es wird mehr Kollaboration geben müssen und wir müssen sehr genau überlegen, wie wir das Ganze miteinander austarieren.
Von der Zukunft mal zu dem harten Boden der Realität. Digitale Bildung ist ja auch ein knallhartes politisches Dauerbrenner-Thema. Also dauernd sagt jemand, was da kommen soll und was noch kommen wird. Wie bewertest du die aktuelle Situation?
Ich glaube, wir befinden uns wie bei so vielen Themen derzeit in einer Phase, die zwischen großer Angst, Unsicherheit und vorschnellen Superlösungskonzepten sich hin und her bewegt, hin und her pendelt. Es gibt also die Leute, die sagen, wir werden alle sterben und die Welt von gestern war so viel besser und wir gehen direkt in den Untergang. Und es gibt Leute, die sagen, es wird alles so viel schöner und so viel besser und so viel einfacher und der neue Mensch wird entstehen. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich, wie meist, ziemlich in der Mitte des Ganzen. Das heißt, wir müssen uns jetzt überlegen, welche Konzepte von Bildung wir denn für eine Zukunft überhaupt möchten. Also spielt der Humanismus da eine Rolle oder nicht? Spielt eine Personalisierung, eine Persönlichkeitsbildung da eine Rolle? Welche Art von Gesellschaft wollen wir? Und auf Rolle dieser großen Frage, auf Grundlage dieser großen Fragen müssen wir uns dann überlegen, welche Art von Bildung wollen wir dabei konstruieren? Und da sowohl Schule als System, als auch natürlich politische Prozesse als System sehr, sehr langsam sind und gesellschaftliche Veränderungen außerhalb von wirklich konkreten Revolutionen natürlich meist sehr langsam vonstatten gehen, werden wir uns da auf einen Prozess einstellen müssen, der langwierig ist, der viele Ecken und Kanten abschleifen wird und der am Ende hoffentlich zu einem Ergebnis führt, bei dem wir alle zusammen tatsächlich vielleicht, um jetzt mal was ganz Großes zu sagen, vielleicht eine bessere Gesellschaft auch gemeinsam erstellen können.
Und das ganze Thema Digitalpakt und Wanker, Milliarden und Millionen, hast du da irgendwie eine Abschätzung, ab wann wir eine WLAN an Schulen haben, wann wir Hardware an Schulen haben, oder ist das ein Thema, was dich, wo du schon abgeschrieben hast?
Ja, nein, an diesen Prognosen haben sich schon ganz viele Leute die Zähne ausgebissen. Ich sehe, dass die politische Richtung an vielen Stellen, so glaube ich, eine richtige ist. Es wird Geld zur Verfügung gestellt, um Infrastruktur zu erstellen oder zu bauen. Das ist richtig. Die Geschwindigkeit war bisher unzureichend. Ich sehe eine Zunahme von Geschwindigkeit, mag mich aber nicht trauen, eine Prognose für eine Jahreszahl abzugeben, bei der 100% aller Schulen in einem Gigabit-Netz mit einer Vollausstattung von was auch immer gearteten digitalen Endgeräten sein wird.
Ich glaube, es ist auch sehr schlau, sich da nicht festzulegen. Da wird man drauf festgenagelt.
Das sind zu viele Faktoren, die zu undurchsichtig sind.
Ja. Das Thema Angst machen in der Politik hast du auch schon angesprochen, oder irgendwie Rechtsruck und Populismus, vielleicht in die gleiche Kerbe schlagend. Warum brauchen wir guten Geschichtsunterricht und wie sieht der aus?
Ohne eine Kenntnis der Vergangenheit ist für mich Gegenwart schwer erklärlich und Zukunft kaum gestaltbar. Ich glaube, dass wir in Geschichte viel, viel mehr tun müssen, als Daten und Fakten auswendig zu lernen. Es ist also relativ irrelevant, an welchem genauen Tag der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist. Es ist aber von hoher Relevanz zu verstehen, warum Kriege ausbrechen und welche Faktoren dazu beitragen, dass Kriege ausbrechen und Kriege vielleicht auch wieder mit einem Frieden oder einem Erschöpfungsfrieden geschlossen werden. Ich muss also verstehen, wie Gesellschaft funktioniert. Ich muss verstehen, wie unterschiedliche Teile dessen auch funktionieren. Und dann kann ich meine Welt auch aktiv gestalten. Und das wäre hochwertiger Geschichtsunterricht, also Geschichtsunterricht, der mir mein Leben, die Deutung meines Lebens und die Gestaltung meines Lebens deutlich besser ermöglicht als ohne.
Von der Geschichte kommen wir mal wieder zur Zukunft. Und wir haben das schon bei ein paar EduCoach-Interviews gemacht, das sogenannte Buzzword-Bingo. Das Spiel geht so, dass wir bestimmte, sagen wir mal, Buzzwords, die gerade in dieser Digitalisierungsblase rumschweben, dem jeweiligen Interviewpartner hinschleudern, und er muss dann jeweils sagen, ob er das für Schule oder für Bildung interessant findet oder ob es eher eine Sau ist.
Ich weiß nicht, was kommt, aber ich habe so eine Buzzword-Allergie. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht gleich so einen Pustelausschlag kriege.
Wir fangen mal mit dem Schlimmsten an. Blockchain. Blockchain und Bildung. Geht da was?
Ach, herrje. Blockchain und Bildung. Da werden mich jetzt Leute dafür kreuzigen wahrscheinlich. Erstmal müssen ganz andere Themen gelöst werden und gedacht werden als Blockchain und Bildung. So.
Sehr gut. Künstliche Intelligenz.
Ja, künstliche Intelligenz ist ja, man sagt ja immer, man sollte besser den Begriff des Machine Learning verwenden, weil der präziser wäre. Das könnte natürlich in Schule natürlich schon eine Rolle spielen. Bei der automatischen Rückmeldung von Fehlern und neuen Übungswegen, zum Beispiel beim Erlernen von Kulturtechniken, kann ich mir eine Art von automatisierter Rückmeldung, die durchaus was mit Machine Learning zu tun hat, vorstellen. Ja, also ich halte das für relevant in der Bildung in Zukunft, ja.
Und zu guter Letzt das Dritte, Mixed Reality.
Mixed Reality, wenn du damit Virtual und Augmented Reality meinst, halte ich das für eins der ganz großen Themen der Zukunft, weil es all die Potenziale hat, die Menschen so wichtig sind. Das eine hat die Möglichkeit, mir die Realität und die Informationen in diese Realität so anzupassen, dass es für mich sinnhafte Realität wird. Das wird Augmented Reality. Und Virtual Reality ist ja die Möglichkeit, völlig neue Welten zu erschaffen, sie zu betreten, sie zu gestalten, völlig neue Erfahrungen zu machen. Und das wird mit Sicherheit eine extreme Auswirkungen auf Gesellschaft haben, positiver wie negativer Art. Und darum werden wir uns in der Bildung damit auch beschäftigen müssen. Auch mit den Gefahren, aber natürlich auch immer positiv gewendet, vor allem mit den Potenzialen dessen.
Dem kann ich, glaube ich, nichts hinzufügen. Es war jetzt eine kurze Folge über das MBUK und die Zukunft des Lernens. Flo, hast du noch irgendeinen letzten, was du mit uns mitgeben willst?
Ja, ich finde, dass wir gerade im Moment ein sehr, sehr schönes Angebot haben mit diesem MBUK.
Stimmt, ja.
Kostenlos.
Damit können wir auch enden.
Da gibt es keine Pferdefüße, sondern man kann es einfach tatsächlich kostenlos verwenden für so viele Klassen, wie man möchte. Und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn wir mit euch Nutzern zusammen dieses Produkt weiter verbessern könnten, um einfach diese Dinge, die ich gerade so ein bisschen angerissen habe, tatsächlich miteinander vorwärts bringen zu können. Das würde mich sehr freuen. Wir sind auch wirklich extrem offen für jede Art von Rückmeldung.
MBUK.schule, losgehen, losstarten und möglichst, egal ob es negativ, positives Feedback geben und zusammen die digitale Bildungsrevolution
gestalten. Die Registrierung geht ganz einfach. Nach einer Minute hat man alle Accounts, die man für Klassen braucht, und dann kann man einfach mal anfangen. Fände ich toll.
Dann würde ich sagen, zusammen digitale Bildungsrevolution gestalten. Thank you.